Ich habe hier auf der Republika Errol Balkan getroffen, einen Großbritannien lebender Franzose mit amerikanischem Akzent, wie er selbst sagt, und vor allem ein Mann, der eine Mission hat. Auch Balkan will mit Technologie die Welt verbessern und dafür mit seinem Unternehmen Indie eine technische Alternative zum Mainstream-Internet schaffen, nämlich ein Indie-Net. Teil davon ist das Projekt Stratosphere, aus dem eine Peer-to-Peer-Plattform schon recht bald hervorgehen soll. Kernpunkt dieses Projekts ist, die Privatsphäre eines jeden bleibt geschützt. Denn, so Errol Balkan, die digitale Welt gleiche heute dem Panoptikum, das Jeremy Bentham schon im 18. Jahrhundert entworfen hat. Eigentlich zur Beaufsichtigung von Fabrikarbeitern, dann aber umgesetzt zur Überwachung von Gefangenen. Heute, so Balkan, hätten wir ein Camera Panopticon und ich bat ihn, dieses Bild einmal genauer zu erklären.
Let's take Google, because they're the biggest, most prominent example.
Lass uns Google nehmen, denn es ist das prominenteste Beispiel. Google weiß so viel über jeden von uns, aus jeder E-Mail, die wir verschicken, jeder Datei, die wir erstellen, jedem Foto, das wir hochladen. Google kann all diese Informationen kombinieren mit dem Wissen über die Welt, das durch Landkarten erzeugt wird, durch Satellitenbilder und indem man uns trackt. Das Ergebnis ist eine globale Kamera, die rund um die Uhr alles, über alles und jeden aufzeichnet. Das nenne ich Camera Panopticum. Es ist wie das alte Panopticum im Gefängnis, wo man einen einzelnen Wächter in der Mitte hatte, der jeden sehen konnte. Aber keiner der Gefangenen konnte den Wächter sehen. Und die Idee dahinter war, dass die Gefangenen sich immer ordentlich benehmen sollten, denn sie wussten ja, dass sie ständig beobachtet werden. Jetzt schaffen wir ein globales Panopticum durch die Produkte von Unternehmen wie Google und Facebook. Und natürlich werden all diese Informationen mit den Regierungen geteilt.
Um dieses Problem zu lösen, haben Sie vorgeschlagen, eine Infrastruktur zu schaffen, jenseits der Cloud, jenseits des Internets. Wie kann das funktionieren?
Wir müssen uns hinbewegen zu einem dezentralisierten Netz, in dem jeder gleichberechtigt ist, wo uns die Technologien gehören und wir direkt miteinander kommunizieren können, ohne Zentren, sodass wir ein Foto teilen, ohne es mit Facebook teilen zu müssen. Dem steht technisch nichts entgegen. Wenn Facebook sagt, du musst ein Foto, wenn du es mit einem Freund teilen willst, auch mit uns teilen, dann hat das keine technischen Gründe. Es liegt nur im Unternehmen begründet, denn damit machen sie ihr Geld. Wir können ein System bauen, wo ich mein Foto direkt mit dir teilen kann. Und die Voreinstellung lautet, ich behalte mein Bild für mich. Und wenn ich es mit meinen Freunden, mit meiner Familie oder mit allen teilen möchte, dann ist das meine Entscheidung. Das Problem mit der Mainstream-Technologie ist, dass du nicht darüber befinden kannst, ob du ein Bild mit Facebook teilen möchtest, wenn du Facebook benutzt. Wenn du auf Facebook etwas als privat kennzeichnest, dann ist es für alle privat, außer für Facebook. Facebook bekommt immer zu sehen, was du machst.
To see what you're doing.
Aber würden Sie nicht sagen, dass sich im digitalen Zeitalter das Konzept von Privatheit verändert hat?
Ich denke, es liegt im Interesse von einigen Leuten, es so darzustellen. Ja, Mark Zuckerberg sagt, die Privatsphäre ist tot. Aber was er wirklich meint ist, die Privatsphäre ist tot für dich, nicht für mich, nicht für Mark Zuckerberg. Denn als er sein Haus hat renovieren lassen, mussten die Arbeiter Vereinbarungen unterschreiben, in denen stand, dass sie nicht einmal darüber sprechen dürfen, dass sie für ihn arbeiten. Wenn die Leute sagen, die Privatsphäre ist tot, dann meinen sie, die Privatsphäre ist tot für alle, außer ihnen selbst. Unternehmen und Regierungen haben mehr Privatsphäre, als sie vielleicht jemals hatten. Der Einzelne aber soll denken, die Privatsphäre ist tot. Das ist sie aber nicht. Wir machen uns sehr wohl etwas aus unserer Privatsphäre.
Wie kann man damit eine kritische Masse erreichen? Das ist ja die wichtigste Frage am Ende.
Slowly.
Langsam, organisch. Ein Kernpunkt von unabhängigen Technologien besteht darin, dass wir kein Risikokapital nehmen. Wir spielen nicht das Silicon Valley-Spiel. Das ist nicht der einzige Weg, wie man Technologie herstellen kann. Wenn du Risikokapital nimmst, musst du so schnell wachsen, wie es nur geht. Aber wir müssen das nicht. Wir können klein beginnen. Wir können nachhaltig sein. Wir werden Geld nehmen für Dinge wie verschlüsselte Sicherungskopien von Daten. Aber wir müssen nicht kometenhaft wachsen und dann verkaufen und an die Börse gehen. Das ist nicht das Spiel, das wir spielen. Wir wollen eine nachhaltige Zukunft bauen. Mein Kriterium für Erfolg lautet, arbeite ich daran noch in 20 oder 30 Jahren? Wir müssen Erfolg in viel längeren Zeiträumen denken.
Errol Balkan über sein Projekt des Indie-Netz und wie das im Detail funktioniert und wann damit zu rechnen ist, das erklärt er im ausführlichen Interview auf breitbank.deutschlandradiokultur.de. Balkan war natürlich nicht der einzige Mahner auf dieser Republika. Zu Gast war auch der polnisch-britische Soziologe Zygmunt Bauman, 89 Jahre alt, eine Legende, ein Star der Soziologie. In seinem Vortrag hat er die gegenwärtige Kontrollgesellschaft analysiert und darüber gesprochen, warum die meisten Menschen sich freiwillig ins Internet begeben, obwohl sie doch wissen, dass dort ihre Daten nicht sicher sind. Ich habe ihn gefragt, welche Bedrohung von der allgegenwärtigen Überwachung ausgeht.
Well, it is a delayed bomb yourself.
Nun, es ist eine Zeitbombe. Man kann jetzt noch nicht resümieren über mögliche Gewinne und Verluste, auch wenn schon einiges klar sichtbar ist. Aber wenn man über die Zukunft der Menschheit nachdenkt, könnte dabei ein Ergebnis herauskommen, das genau das Gegenteil ist von dem, was wir erwartet oder gewollt haben.
Think about the future of humanity, then it may have the results which are exactly reverse, opposite to what we expected, what we wanted. We need the revolution in order to technological revolution.
Wir waren bei dieser technologischen, von Computern gesteuerten Revolution geleitet von dem Wunsch, die menschliche Freiheit, die Unabhängigkeit zu erweitern. Herauszufinden, wer sind wir selbst? Möglicherweise werden wir genau das Gegenteil von dem erreichen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir in eine Richtung gehen, die schon vor 400 Jahren vorhergesagt worden ist, von einem Mann namens Etienne de la Poterie, der darüber geschrieben hat, dass Menschen sich freiwillig versklaven.
Creating knowingly, unknowingly, but by the consequence of our way of living.
Und wir kreieren wissentlich oder unwissentlich einen Käfig für uns selbst. Und das ist nichts, was uns Freude macht.
Well, social media in the sense that it's a bait leading to the cage.
Soziale Medien sind ein Köder, der uns in den Käfig lockt. Sie sind so attraktiv, weil sie uns unmittelbar Nutzen bringen. Wir sind nicht allein, wir können immer kommunizieren. Ich kann immer twittern. Der andere Nutzen ist, ich werde nicht länger vernachlässigt. Ich bin in der Öffentlichkeit. Ich bin sichtbar. Ich verschicke ein Selfie. Jeder kann mich sehen. Diese Vorteile sind ein Schatten unserer selbst. Deshalb zieht uns der Käfig so an.
The fears. And that is why we are attracted by the cage.
Aber würden Sie nicht sagen, dass sich im digitalen Zeitalter das Konzept von Privatheit verändert hat?
Well, I am a very old man and I have very old-fashioned views of privacy.
Oh, ich bin ein sehr alter Mann und ich habe einen sehr altmodischen Blick auf die Privatsphäre. In meinen jungen Jahren habe ich um Privatsphäre gekämpft, aber heute wollen die Leute keine Privatsphäre mehr. Sie wollen in der Öffentlichkeit gesehen werden. Ich will gesehen werden. Wenn andere auf mich schauen, dann weiß ich, dass ich existiere. Wenn nicht, ist das eine furchtbare Bedrohung. Und es ist tatsächlich eine reale Bedrohung, allein zu sein, verlassen, ausgeschlossen zu sein. Die junge Generation wächst auf im Schatten der Angst, ausgeschlossen zu sein, dass es für sie keinen Platz in der Gesellschaft gibt. In Europa suchen gegenwärtig immer noch 50% der Hochschulabsolventen nach einem Job. Sie können keinen finden. Und wenn sie das Glück haben, einen Job zu finden, hat das nichts mit ihren Fähigkeiten zu tun. Sie haben sehr hart für ihre Fähigkeiten gearbeitet, aber es gibt keine Nachfrage. Sie müssen eine Nachfrage für sich kreieren. Das ist keine einfache Aufgabe, das ist ein schwieriger Job.
How can we escape?
Ich weiß es nicht, ich bin kein Prophet. Geschichte existiert nicht, bevor sie nicht zur Gegenwart geworden ist. Im Moment können wir nur fantasieren. Ich weiß es wirklich nicht. Es gibt kein Ding wie die Zukunft. Sie wird geschaffen von deiner Aktion und den Aktionen von anderen Menschen. Die Wahl, die wir treffen, kreiert Geschichte.
Vernetzung und Kommunikation werden immer noch elementar sein, wenn es um das Zusammenleben in unserer Gesellschaft geht. Darin besteht ein Konsens zwischen Sigmund Baumann und Aral Balkan. Auch der Journalist Friedemann Karich stimmt dem zu und darum plädiert er für eine neue Ethik des Teilens von Informationen im Internet. Karich hat nämlich beobachtet, dass das Netz nicht nur mehr Transparenz gebracht hat, sondern auch das blanke Gegenteil, nämlich Verwirrung und Vernebelung. Die Abschaffung der Wahrheit, so hieß sein Vortrag auf der Republika.
Zumindest wir Netzoptimisten dachten, das Internet ist so das Medium der Aufklärung, weil Informationen und damit eben auch Wahrheit, das, was wir Wahrheit nennen, und Fakten sehr leicht zu vermitteln sind. Wir müssen aber jetzt in letzter Zeit nicht nur gefühlt irgendwie konstatieren, dass da viel Lüge und Propaganda unterwegs ist, sondern man kann es an manchen Dingen auch messen. Und es ist leider auch keine Überraschung, dass verschiedene Lügner, wie ich sie jetzt mal zusammenfassen würde, zum Beispiel eben Staaten, die Propaganda betreiben, das Internet sehr, sehr gezielt und geschickt für ihre Zwecke einsetzen. Und deswegen habe ich mich eben in meinem Vortrag gefragt, was ist das Internet jetzt eigentlich? Ist es jetzt ein Medium der Aufklärung oder haben es die Lügner doch gekapert?
Und was ist es?
Es ist ambivalent und es ist das, was wir daraus machen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn man vor so einer Ambivalenz steht und vor so einem großen Potenzial, aber auch einem großen Risiko, wie es das Internet eben bietet, dass man sich einmal ganz genau fragt, was da passiert und warum Menschen vielleicht anfällig sind für diese Lügen und diese Lügner und wie sie manipuliert werden. Und dafür habe ich mich eingehender mit eben Verschwörungstheorien beschäftigt, die ja so eine gewisse alternative Wahrheit darstellen zu der Wahrheit, die wir akzeptiert haben und sich im Internet sehr, sehr weit verbreiten. Und zweitens eben mit auch Propaganda, die inzwischen aber dadurch, dass das Internet eben doch der Wahrheit oft den Vorzug bietet, evolutioniert sozusagen diese Lüge der Propaganda hin zu einer nicht mehr Anti-Wahrheit, die gegenüber der unserer Wahrheit steht, sondern eben zu diesem, was ich dann nenne, die Abschaffung der Wahrheit. Versucht also unseren Wahrheitsbegriff zu sabotieren und uns das Gefühl zu nehmen, es gäbe überhaupt eine Wahrheit, und das ist natürlich gewissermaßen gefährlich.
Deshalb fordert Friedemann, dass die Gesellschaft darum ringen sollte, wieder eine gemeinsame Wahrheit zu finden, und er fordert eine neue Kultur beim Umgang mit Informationen.
Ja, die Ethik des Teilens entsteht aus dem Gedanken, dass wir ja heute alle Sender sind in den sozialen Netzwerken und dass wir alle an der Realitätskonstruktion unserer Mitmenschen, zumindest unserer Kontakte, mitwirken. Und da müssen wir uns eben überlegen, wie soll das ablaufen? Welche Werte wollen wir da eben teilen und welche Werte eben nicht? Und da ist auch eine gewisse Anschlussfähigkeit, weil die Ethik des Teilens diesbezüglich uns auch vorgibt, dass wir Angst eher minimieren, dass wir Alarmismus verhindern, damit eben die Angst, die die Grundlage ist für dieses krude Wissen oft, nicht noch weiter wächst. Ich glaube, dass wir da ganz am Anfang stehen. Gestern in der Runde kam dann der Begriff der Medienpubertät. Den fand ich eigentlich ganz schön, weil wir jetzt in einer großen Verwirrung sind, aber schon merken, schon spüren, wir brauchen da eine Kultur. Über die müssen wir jetzt natürlich diskutieren, immer vor dem Hintergrund, dass wirklich jede einzelne unserer Aussagen, und ignorieren ist auch eine Aussage, implizit politisch wirken, weil sie eben bei anderen Menschen wieder das Bewusstsein schafft oder eben nicht.
Der Journalist Friedemann Karich hier auf der Republika. Und so lassen sich meine drei Interviewpartner neben Karich, Aral Balkan und Sigmund Baumann, zusammenfassen. Wir brauchen ein neues Bewusstsein beim Umgang mit digitalen Medien.